Gibt es erstmal Fragen?
Besonders interessant fand ich den dritten Teil, also die Einordnung im Gesamtprozess. Da kam vor, dass es so drei soziale Bewegungen gibt im Iran, die je nachdem immer mal mehr oder weniger aktiv sein können. Also Arbeiterbewegung, Studierende, Frauenbewegung waren die drei. Jetzt bei dem Aufstand zuletzt wurde gesagt, es gab aber nicht wirklich eine Struktur, die das vorbereitet hat. Und trotzdem ist es ja wahrscheinlich so, wenn so ein Aufstand dann spontan entsteht, dass diese Bewegung auch versuchen, den zu nutzen vielleicht, das wären Fragen. Die andere Frage wäre, wie schaffen diese Bewegungen sich zu organisieren? Also, wie können die sich treffen unter den Bedingungen des Regimes? Dass das nicht öffentlich sein kann, vermute ich mal, aber was haben die so für Formen, um irgendwie als Bewegung zusammen zu bleiben und sei es nur miteinander zu kommunizieren?
Vielleicht können wir ein bisschen sammeln, die Fragen.
Ja, okay.
Wenn nicht, dann kann ich erstmal nehmen.
Ja. Gibt es noch weitere Fragen?
Ja. Also für die Statistik halten Sie die Überwachung?
Eins, zwei.
Ja, wir haben von den drei Bewegungen gehört, aber mich würde mal interessieren, das Verhältnis von Industrieentwicklung und Landwirtschaft. Es muss doch auch eine landwirtschaftliche. Was tut sich in der Provinz? Welche Widerstandsformen gibt es im Dorf? Ich nehme an, dass die Provinz und das Dorf auch erstmal der Hauptstützpunkt dieser Mutterregime sind. Das können wohl nicht die Großstädte sein. Aber es muss ja auch dort irgendwas an der Basis passieren. Wenn man nur diese drei Bewegungen hört, könnte man annehmen, dass der Iran eine reine Industrienation ist.
Ja, auch von mir vielen Dank. Das hat mich wirklich schlauer gemacht. Frage, inwieweit konnten genannte Maßnahmen die Bewegung denn tatsächlich eindämmen, schrägstrich zerschlagen, schrägstrich in irgendeiner Art und Weise beeinflussen?
Ich glaube, es reicht erstmal, ne?
Ja. gut, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, die Strukturen und wie die Bewegungen sich organisieren. Es gibt ja verschiedene Wege und es gibt auch verschiedene Protestformen. Je nach Protestform sind die Organisationsstrukturen auch anders. Zum Beispiel, 2009 und heute haben die Proteste so angefangen, dass es dann Aufrufe gab in den sozialen Medien. Ne? Und dann, ja.
Wie wer schreibt es, diese Aufrufe?
Genau.
Das ist ja die, das ne, ist, das ist ja die ja. Frage nach dem Verhältnis ja. von Bewegung.
Ja, ein bisschen, was machen die dazwischen? Oder was können die in der Zwischenzeit machen?
Ja, ne, also 2009 gab es der Aufruf kam von regimetreuen Reformern. Genau. Also Mousavi und Karoubi haben gesagt, ja, wir wollen dann in Freiheitsplatz dann so eine Kundgebung machen. Dann kamen nach Angaben von Amnesty International etwa 2 Millionen Menschen. Sie waren selbst überrascht, ne, dass es dann so viele Menschen dann einfach so eine Kundgebung gemacht haben, 2009. Da war ganz klar, wer das gemacht hat am Anfang. Heute, also oder im Dezember, gab es unterschiedliche Informationen. Es gibt zum Beispiel eine Information oder einen Bericht, wonach die Hardliner, die lokalen Hardliner in Mashhad, also Hardliner meine ich dann die Anhänger von Khamenei, von religiösen Führer, dass sie auch eine Rolle gespielt haben, weil ja sie die Menschen gegen Rouhani-Regierung mobilisieren wollten. Der erste, wie gesagt, die ersten Parolen waren auch gegen Politik von Rouhani-Regierung. Ob es so war, kann ich nicht beurteilen, weil es auch andere Berichte gibt. Auf jeden Fall zeigen aber die Proteste und der Aufstand, dass, wie riesig das Potenzial, das Protestpotenzial da ist. Das heißt, es wird einfach, wir können das nicht verorten, ne, wer genau diese Aufrufe gemacht hat oder macht, weil sonst können auch die Streitkräfte oder Pasdaran auch die Leute verorten und dann auch festnehmen. Ne? Also das sind so anonyme Aufrufe oft, die dann zum Beispiel in sozialen Medien laufen. Das sind Kreise oder Menschen, die sich einfach kennen. Ne? Also ihr habt ja gesehen in Berichten, es gibt zum Beispiel in kleineren Städten, gibt es kleinere Demonstrationen, 100, 200 Leute. Da sind oft Menschen, die, was weiß ich, ein Kreis von 5 oder 10 Leuten, die sich kennen unter sich und dann die auch andere Leute kennen. Und da verabreden sich zum Beispiel irgendetwas zu unternehmen und daraus wird zum Beispiel, weil ja die Gesellschaft vorbereitet ist darauf, also auch zu protestieren, manchmal in manchen Phasen, dann kommt etwas zustande. Ne? Also die Strukturen sind unterschiedlich. Bei Einzelaktionen kann man die besser beschreiben oder analysieren. Bei einem Streik zum Beispiel im Betrieb, da sind dann erfahrene Kollegen, Arbeiter, die dann sozusagen Ansehen haben. Die, Gewerkschaft in dem Sinne gibt es. Es gibt einige kleine Gewerkschaften, die aber unter Dauerschuss sind und immer unterdrückt werden, aber große Gewerkschaften gibt es nicht im Iran, weil ja, es gibt ja ein Arbeiterhaus, das ist dann ein staatliches Organ und dieses Arbeiterhaus kontrolliert sozusagen die anderen, kontrolliert die Arbeiterschaft. Zum Thema digitale Überwachung, es gibt ein Cyber- unter den Revolutionswächtern, also das ist ja sozusagen die zweite Armee, gibt es eine Ableitung, das nennt sich Cyber, helft mir, ich komme nicht auf den Begriff, auf den persischen, Cyber, auf Persisch heißt es Sepahe, nein, ich muss auf Persisch das sagen. Un qismatikes internetu kontrol mikone. Jetzt Sepah durust kerdan. Ertesh Cyber, ja, richtig. Also Cyber Army. Es gibt sozusagen so eine Abteilung unter den Revolutionswächtern, das nennt sich Cyber Army. Ne? Und die kontrollieren sehr systematisch. Es gab auch eine Statistik, es gibt über die Internetseiten, die dann gefiltert worden sind in den letzten Jahren. Es ist eine sehr riesige Zahl, ich will nicht was Falsches sagen. Die Internetseiten werden sehr, sehr streng kontrolliert durch Wort, also Begriffe, die dann vorkommen auf diesen Seiten. Also die werden dann gefiltert. Deshalb zum Beispiel in diesem Aufstand spielte zum Beispiel Instagram und Instagram eine größere Rolle spielten oder einfach Mobiltelefon, Telefonat, also so. Ne? Die haben größere Rolle gespielt als zum Beispiel E-Mail und Internet oder Facebook. Ne? Soweit ich das mitbekomme, wenn andere Freundinnen, Freunde dann andere Informationen haben, sagt einfach was. Aber ja, Telegram hauptsächlich, ja, gut. Also digitale Überwachung im Internet läuft, Internet im Iran ist absichtlich sehr langsam, ne? Bilder und Filme werden dann mit viel Mühe, kann man die übertragen, also das Regime lässt sich viel ein, um diese Überwachung ja, durchzuführen und das, die Kommunikation im Internet zu erschweren. Es gibt aber ja, noch einige Nischen im Internet. Das Verhältnis Industrie und Landwirtschaft, also Landwirtschaft im Iran ist generell schwach. Ne? Nach den offiziellen Angaben sind etwa 70% der Menschen leben in Städten. Also nur 30% der Menschen leben in den Dörfern. Und die Produktivität der Landwirtschaft ist im Vergleich zur Industrie niedrig. Ne? Das heißt, Landwirtschaft, auch weil wir ja auch wissen, also Erdölindustrie spielt eine sehr große Rolle, was die Produktivität und auch wirtschaftliche Kraft Irans angeht. Also insgesamt spielt Landwirtschaft in der Wirtschaft, also was die wirtschaftliche Kraft des Landes angeht, eine relativ geringe Rolle. Ja? Also nach den bisherigen Statistiken. Traditionell sind alle Revolutionen, Proteste, die es bisher gibt, fangen in den Großstädten und in den Städten an. Es gibt keine zum Beispiel große Bewegung in den Dörfern, wie es zum Beispiel in der Zeit der Oktoberrevolution der Fall war. Die Bauern im Iran, abgesehen von Nordiran, gibt es, mir ist kein großen Aufstand von Bauern in den letzten 30, 40 Jahren bekannt, aber auch davor nicht. Insofern spielen die Dörfer wirklich keine Rolle oder kaum eine Rolle in solchen Protesten. Und dann, inwieweit können die Maßnahmen, die diese Bewegung zerschlagen oder niederschlagen? Ich denke, kurzfristig schaffen sie das. Ne? Ich sage es ganz provokativ, also ich denke, dieses Bild, das wir in den Medien kriegen, ist richtig. Also der Aufstand ist schon zum großen Teil bereits zerschlagen worden, niedergeschlagen worden. Ich will es nicht verschonen, ich darf es auch nicht verschonen, aber trotzdem, wenn wir dann den ganzen Prozess sehen, das hat Auswirkungen auf das gesamte Klima Irans. Also die Strukturen, also zum Beispiel diesmal, wie gesagt, es gab kein politisches Ereignis, trotzdem gab es so einen landesweiten Protest. Das heißt, das Potenzial, Widerstandspotenzial in diesem Land ist sehr, sehr groß und das wissen sie auch, das weiß auch das Regime, dass jederzeit solche Proteste möglich sind. Insofern, das hat Auswirkungen auf die Politik, auf die Gesellschaft, aber ich denke nicht, dass dieser Aufstand dann sehr lange oder sich wieder beleben kann. Also ich sehe nicht die Möglichkeit, aber wir können gerne darüber diskutieren. Vielleicht bin ich zu pessimistisch.
Gut, gibt es weitere Fragen jetzt? Ja?
Ja, das Mullah-Regime behauptet, diese Aufständischen seien von ausländischen Agenturen gesteuert. Was ist da an wahr und was nicht?
Ich finde, das ist gar nicht wahr. Also, das behaupten Sie jedes Mal. Ne? Also jedes Mal behaupten sie, das ist eine Verschwörung, ne, ausländische Mächte. Ne? Und nicht nur im Iran, das ist auch im Irak so, das ist in Syrien so, das ist unter den ganzen Diktatoren der Region der Fall. Auch Assad, Bashar al-Assad hat damals, als der Aufstand in Syrien angefangen hat, hat gesagt, ja, das ist ja die Verschwörung des Auslands, im Irak Saddam Hussein war dafür bekannt und. Also das ist eine sehr sozusagen fadenscheinliche Taktik von den Diktatoren, weil sie ja damit denken viele dann überzeugen zu können. Ne? Also sie versuchen die ganze Nation sozusagen gegen die Aufständische, gegen die Demonstranten zu mobilisieren und sagen, ja, wir dürfen sie dann auch hinrichten, wir dürfen sie unterdrücken, weil sie ja Komplizen der ausländischen Mächte sind, weil sie uns vernichten wollen und weil sie unser Land vernichten wollen. Aber das ist überhaupt nicht so, ich denke nicht so, und weil ja auch die ausländischen Mächte nur geringfügig auch Einfluss haben auf die Ereignisse im Iran. Aber vielleicht gibt es andere Meinungen, hoffentlich.
Ja, ich bin ja eine andere Meinung.
Ja, gerne.
Ja, ich denke, kann man nicht so ganz einfach vergleichen zwischen Iran und Irak oder Syrien. Und zwar
ich habe nur das Muster, also das Verhalten von Diktatoren miteinander verglichen. Natürlich sind das verschiedene Bewegungen oder Proteste, aber das Verhalten der Diktatoren ist ähnlich. Das meinte ich. Aber Ja, also es gab breite Unterstützung zumindest von Aktivisten, verschiedene Aktivisten der verschiedenen Bewegungen, zum Beispiel viele Schriftsteller, viele Studenten haben diesen Aufstand unterstützt, viele Sänger oder Künstler. Ne? Daran kann man ein bisschen sehen, welche Kräfte standen dahinter. Es gab, wie gesagt, diese Flügel, regimetreue Reformer, die sich einfach rausgehalten haben, oder ein paar haben dagegen protestiert. Das heißt, dadurch, dass im Iran keine Versammlungsrecht sozusagen gibt, gibt es auch keine politischen Parteien im europäischen Sinne. Es gibt keine Gruppen, die dann so ein Manifest oder so ein Programm veröffentlichen dürfen, es sei denn, sie sind da Anhänger des Regimes. Aber alle anderen werden dann unterdrückt. Insofern können wir von der Zusammensetzung der Proteste ein bisschen also bestimmte vielleicht Schlüssel ziehen. Ne? Und Zusammensetzung, wie gesagt, ich denke, dass es dann erstmal sehr viele Frauen, sehr viele Jugendliche dabei waren und dann auch ärmere Schichten. Ne? Das waren die Hauptbeteiligten an diesem Aufstand. Und die Aktivisten der Bewegungen, die Aktivisten für Menschenrechte, Frauenaktivisten, Schriftsteller, Künstler und so, die haben auch, oder auch mehrere Gewerkschaften, kleine Gewerkschaften haben den Aufstand sozusagen unterstützt. Also das sind, denke ich. Und die Hintergründe, ich denke, das ist so eine Mischung und das ist ganz interessant. Rouhani behauptet, haben wir auch im Film gesehen, die Forderungen sind eher mehr für Freiheit. Ne? Warum? Weil ja er meint, die Hardliner sind gegen Freiheit. Also er will indirekt damit sagen, also nicht meine Wirtschaftspolitik ist schuld, sondern ne, die Menschen wollen Freiheit und die Hardliner wollen das nicht. Die anderen, also die Hardliner sagen, nö, das ist wirtschaftlich bedingt, weil sie ja dann sagen wollen, dass Rouhani-Regierung und seine Wirtschaftspolitik ist schuld. Ich denke, es ist so eine Mischung von wirtschaftlichen und politischen Forderungen. Es geht so, dass die Menschen wirklich in einer, zum Teil, also etwa 40% sind unter der Armutsgrenze im Iran, nach ihren Statistiken. Und die haben zum Teil eine miserable Wirtschaftssituation und die machen auch das gesamte Regime für diese Situation verantwortlich. Insofern kann man nicht Wirtschaft und Politik voneinander trennen, weil ja das Regime selbst alles politisiert. Insofern denke ich, Hintergründe sind dann so eine Mischung aus wirtschaftlichen und politischen Forderungen der Menschen. Ich habe eine Frage, was vielleicht interessant ist. Der Orientalist im Film hat gesagt, hat einfach zwei Lager sozusagen verurteilt. Einmal die Lage der Regierung oder des Regimes, das dann diese Proteste also gewalttätig unterdrückt, und zweitens die Lage der Protestierenden, die dann, wie er sagt, die Sache in der Hand nehmen und gewalttätig werden. Können wir diese Analyse teilen? Oder was ist dann, ja, vielleicht können wir eine Runde darüber diskutieren.
Vielleicht kurz, also ich habe es ein bisschen anders verstanden.
Okay.
Ich habe es so verstanden, da würde auch noch eine Frage von mir hingehen, dass er sagt, neben dem Regime, whoever, gibt es halt gesellschaftliche Gruppierungen, da hat er dann die Pasteran und so für zugerechnet, die sozusagen, ich sage jetzt mal von rechts, wenn diese, oder von der Hardliner-Fraktion, die Sache selber in die Hand nehmen und mit denen da mal aufräumen. Also das ist nicht die Regierung selber, sondern sozusagen ein reaktionärer Mob aus Pasteran und was auch immer, ne, die Sache selbst in die Hand nimmt. Das heißt, so wie ich ihn verstanden habe, vermutet er bestimmte gesellschaftliche Kräfte, die sehr wohl auf der Seite des Regimes sind und vor dem Hintergrund, Rouhani gilt als Reformer, mal sich denken, das ist eine Situation, wo wir mal so richtig aufräumen können. Da wäre jetzt meine Frage, gibt es da, weil du hast vorhin gesagt, ne, die sind ja in der Lage, eigene Demonstrationen zu organisieren. Da, also wenn ich mir jetzt diesen arabischen Frühling oder so gucke, waren viele Machthaber dazu genau nicht in der Lage. Die konnten ihr Militär losschicken, ihre meinetwegen Polizei, Geheimdienste, aber eigene Massen auf die Straßen, schwierig. Im Iran, habe ich das Gefühl, ist die Situation noch mal ein bisschen eine andere, was vielleicht auch dazu führt, dass nach 10 Tagen auch erstmal, also das nicht einfach weitergegangen ist. Aber wolltest du was?
Ja, ich würde auch kurz ein paar Sätze sagen. Ja. Weil du hast irgendwie am Anfang deinen Beitrag gesagt, sogar damals, als dieser arabische Frühling losging, in Iran war nichts los. Ich glaube, das ist, als ein Iraner, als Kenner, denke ich, dass im Iran seit 39 Jahren viel los ist. Tagtäglich viel los ist. Nach Berichten, die wir mitbekommen, jährlich findet, was weiß ich, über Tausende nur von Arbeiterschaft Proteste. Proteste finden tagtäglich, regelmäßig statt. Bayman hat versucht, drei, vier Höhepunkte benennen, paar Jahre nach der Revolution, 79, dann irgendwie eigentlich, wir haben 89, 88 haben wir eine Reihe von Hinrichtungen, nur im iranischen Gefängnis sind wir von 6.000 Leute werden hingerichtet. 99 hat Peyman genannt, was diese Studentenbewegung gewesen ist. Aber vor dieser Studentenbewegung ist jahrelange Auseinandersetzungen in Iran zwischen Studenten und Regierungen sind. Eigentlich durch diese Proteste von Regierungen, sogar diese Reformen sind an die Macht gekommen, weil diese Masse von diesen Aktionen durch die Studentenschaft stattgefunden hat. Jetzt diese Auseinandersetzungen, die wir vor 3 Wochen hatten, das heißt ab 28. Dezember, vor dieser 28. Dezember geht eine Reihe von Auseinandersetzungen in den Staaten. Das heißt, erstens sind irgendwie diejenigen, die ihre Sparnisse verloren haben. Masse von Aktionen durch diese ältere Leute, diese Mittelschicht auf die Straßen in Iran findet statt. Dann ist irgendwie auch wegen dieser Wasserknappheit, da findet eine Reihe von Auseinandersetzungen zwischen kleinen Städten mit Regierenden statt, dass eigentlich die Leute eigentlich kein Wasser haben und so weiter. In der Region, während des Erdbeben, da hat irgendwie in Kermanschah Auseinandersetzungen stattgefunden, weil eigentlich die iranische Regierung nicht in der Lage war, sogar diese Menschen nach dieser Erdbeben zu unterstützen. Das heißt, wenn man diese gesamten Ereignisse in Iran beobachtet, das ist irgendwie, ist nicht irgendwie diese Jugendrevolte, dass irgendwie in dieser kurzen Zeitraum stattgefunden hat, eigentlich kommt nicht irgendwie von heiterem Himmel, sondern irgendwie Ereignis von Massen von Auseinandersetzungen, das in Iran stattfindet. Und gleichzeitig, wenn jetzt nach zwei Wochen irgendwie, sagen wir, anscheinend zerschlagen wird, da muss man sehen, zum Beispiel, was wir in Iran, mit welchen Brutalsysteme wir in Iran zu tun haben, dass jede Art, wie auch Peyman versucht es zu Leute mit jeder Art diese Widerrechte, Äußerung, das gemacht wird, wenn Frauen wegen ihrer, was weiß ich, Hijab, Schleier protestieren, wenn Arbeiter wegen Gehälter, sogar Gehälter, die Monate nicht bezahlt wurden, protestieren, wie diese Proteste irgendwie niedergeschlagen werden. Und dann sieht man, dass eigentlich in dieser Gesellschaft Iran keine andere Möglichkeit die Menschen finden, entweder in dieser kurzen Zeitraum die Jugendlichen rebellieren, auf die Straße kommen und gleichzeitig auch wiederum niedergeschlagen wird und wieder, weiß man nicht, vielleicht ein paar Monate, ein paar Jahre später wiederum an der Bewegung. Das heißt, in solchen Systemen wie Iran eigentlich findet tagtäglich Proteste statt, aber am meisten an diese Informationen, dass irgendwie in diese westliche Länder verbreitet wird, man irgendwie sieht man nur diese Höhepunkte und nicht diese ganze Prozess, Bewegungsprozess, das irgendwie stattfindet.
Vielleicht sage ich ganz kurz zu deiner Frage auch. Also, es gibt so Einschätzungen, wonach das Regime 10-15% Anhänger hat unter der Bevölkerung. Über die Zahl können wir streiten, weil ja wir keine richtige Statistik haben. Wir haben keine Umfragen im Iran. Niemand darf dann so eine Umfrage machen und sagen, sind Sie für das Regime oder gegen das Regime? Das geht ja gar nicht. Aber so, solche Einschätzungen gibt es nach verschiedenen soziologischen Analysen. Aber das Regime, auch wenn es 10% wären, also wenn Iran 70 Millionen, über 70 Millionen Einwohner, 75, dann sind es 7 Millionen, immerhin. Ne? Das heißt, und das Regime hat eine gezielte Wirtschaftspolitik, wo seine Basis unterstützt, fördert. Also die Familien von Kriegsopfern zum Beispiel. Die passt daran, die Familien von Revolutionswächtern. Die sozusagen Menschen mit Handicap oder Behinderte die während des Krieges, die werden gezielt gefordert, weil ja die ja eine Basis des Regimes sind. Das ist richtig, dass das Regime auch, was weiß ich, ein paar 10.000 Leute mobilisieren kann, immer noch in der Lage ist, also solche Gegendemonstrationen zu organisieren, aber es ist nicht so, dass die Mehrheit für das Regime sind, sondern eine kleine Minderheit, die dann aber gut organisiert ist und gut auch wirtschaftlich gefordert wird. Das habe ich nicht richtig verstanden. Ja, ja. Also Basij-Milizen, das sind sehr heterogen, ne? Weil ja es sind Leute, die einfach Arbeitslose, die einfach eine Arbeit wollen und dann da verdienen sie gut, dann arbeiten sie, ne, in Basij-Milizen. Solche Leute gibt es. Es gibt aber auch ideologisch geprägte oder Leute, die dann sagen, okay, das, wir sind Anhänger des Regimes wegen auch Wirtschaftspolitik, gezielte Wirtschaftspolitik. Wir haben etwas zu verlieren, wenn das Regime weg ist. Ne? Also sie haben bestimmte wirtschaftliche Interessen, aber auch politische. Also Basij ist insgesamt heterogen, aber Basij ist unter der direkten Aufsicht der Revolutionswächter. Also Revolutionswächter ist ja nach der Revolution haben die Mullahs die Armee nicht, der Armee nicht vertraut, weil ja Armee putschverdächtig war. Ne? Armee sagte man, die sind ja Anhänger von Schah und es kann jederzeit sein, dass sie dann so einen Putsch organisieren. Deshalb haben sie dann eine zweite Armee sozusagen organisiert. Das sind die Revolutionswächter. Und die sind ja mittlerweile, haben sich dann im Laufe der Jahre entwickelt zu einem wirtschaftlich-militärisch-ideologischen Komplex. Das ist zum Beispiel, Revolutionswächter haben zwei Universitäten im Iran, wo sie dann Strategien entwickeln. Das sind gar nicht dumme Leute, die entwickeln Strategien, die entwickeln ihre Politik, die entwickeln ihre, die üben zum Beispiel, die haben auch bestimmte Abteilungen, die dann üben, wie sie dann Aufstände, städtische Aufstände niederschlagen können, wie sie zum Beispiel eine Demonstration ablenken können, in eine andere Richtung bringen können, von innen her, na, von innen hinein. Also das heißt, sie als Führer der Demonstration versuchen dann zum Beispiel eine Demonstration abzulenken. Sie werden trainiert dafür. Sie haben ihre eigenen Zeitungen, Webseiten, also ideologischen Apparat. Sie investieren in der Erdölindustrie, in allen großen Automobilindustrie, allen großen Industrien. Also Revolution, Post, also Telekommunikation ist ja einfach ja, also im Besitz von Revolutionswächtern. Das heißt, sie sind ein militärisch, wirtschaftlich, ideologischen Komplex und die beaufsichtigen Basij-Milizen und sie trainieren auch Basij-Milizen. Insofern, obwohl Basij-Leute heterogen sind, sind sie dann, wenn es darauf ankommt, zumindest bestimmte Truppen, die dann trainiert werden und ausgebildet werden, für, also gegen städtische Aufstände, sie funktionieren dann auch. Insofern, ja, das ist ein sehr ausgeklügter Unterdrückungsapparat mit verschiedenen Instrumentarien.
Wie hoch schätzen Sie die Anzahl der
Terroristen? Ja, also es gibt verschiedene Zahlen, weil, also Khomeini hat damals gesagt, wir wollen so ein Basij-Miliz von 20 Millionen, aber es hat nie dann sich realisiert. Jetzt weiß ich nicht, was die aktuellen Zahlen sind. Ich habe von mehreren Millionen gehört, aber bitte? Fünf Millionen. Nur, da müssen wir auch vorsichtig sein, weil das Regime selbst auch ein Interesse hat, die Zahl zu erhöhen. Ne? Deshalb müssen wir mit diesen Zahlen sehr, sehr vorsichtig sein. Unter dem Schah haben wir auch das Phänomen, dass so ein Gerücht war, jeder zweite von, habe ich damals selber gehört, jeder zweite ist ein Savak-Agent. Savak war ja Geheimdienst von Iran. Danach, als Savak aufgelöst wurde, haben wir mitbekommen, das waren viel weniger als 100.000 Agenten. Also da müssen wir mit Zahlen vorsichtig sein, weil das Regime ein Interesse hat, diese Zahl künstlich zu erhöhen.
Aber Sie haben eine militante Chair, die sind sehr strukturiert. Die haben massenhafte Erfahrungen gemacht, sowohl in Irak als auch in Syrien. Weiß man, dass zum Beispiel Irak von dieser russischen Bombe bombardieren, danach irgendwie versucht, irgendwie diese sogenannte Basijus, wie sagt man, Armee, die versuchen irgendwie auf diese Gebiete in Syrien und Iran auch agieren, das heißt, die haben massenhaft militärische Erfahrung.
Ja.
Ja, ich habe eine Frage. Wenn man denkt, dieser Protest geht weiter oder das ist Endestation oder bis Ende leben diese faschistische Regierung in Iran? Was denkst du daran?
Ich denke nicht, dass das Regime bis Ewigkeit bleibt. Ne? Und ich hoffe, ich erlebe das auch, dass das Regime weg ist. Ich habe gesagt, dieser Protest, wenn man diesen Aufstand alleine nur sieht, ne, das, was am 28. Dezember angefangen hat, dieser Prozess, da denke ich, was die Struktur angeht, was die, das Fehlen der Führung, so eine Basis angeht, es gibt viele Indizien, viele Zeichen, dass dieser einzige Aufstand wahrscheinlich keine Zukunft hat. Ne? Aber das bedeutet nicht, dass das Regime für Ewigkeit bleibt, das bedeutet nicht, dass übermorgen noch ein größeren Aufstand zustande kommt. Das habe ich nicht gesagt. Ne? Ich habe gesagt, jederzeit ist es möglich, im Iran etwas, dass im Iran etwas stattfindet, dann sagen alle, wir sind überrascht, ne? Dass es eine weitere Revolution stattfindet. Eigentlich ist es nicht überraschend. Eigentlich, wenn man diese Zwischenzeit sieht, denken viele, warum kommt keine Revolution im Iran? Eigentlich ist es andersrum. Warum und wie können die Menschen so lange so ein Regime dann aushalten? Das ist viel die Frage, also viele Aktivisten fragen sich, also das ist nicht überraschend, dass dann übermorgen so ein viel größeren Aufstand organisiert wird, aber ja, ich kann es nicht vorhersehen. Ich weiß es nicht, wann.
Das ist zu dem, was wir gerade besprochen haben, da hast du gesagt, dass die Mullahs nach 1979 zunächst mal der Armee misstraut haben und sich da mit dem Revolutionsgarden, Pastoran, Freiwilligen Milizen so ihren eigenen zusätzlichen Apparat gebaut haben. Polizei gibt es ja auch noch.
Ja.
Das war einfach für die Niederschlagung der Proteste, war aber überwiegend Polizei eingesetzt, oder? Und die zweite, gab es von Seiten des Militärs in den letzten Jahrzehnten mal irgendwas, was in Richtung Putsch gegangen wäre? Wie loyal, also dass die alle mehr oder weniger loyal sind, ist klar, aber gibt es da irgendwo zwischen Polizei, Militär, dass da irgendwie Unterschiede, wo man sagt, kann auch eine Bruchstelle sein?
Ja, also das Militär ist unter strenger Kontrolle von allen anderen Geheimdiensten und Streitkräften, also in den letzten 20 Jahren. Oder ja, wann war der letzte Putsch? Das war ja 1980 oder 81 war der letzte große Putsch, der dann auch sehr schnell niedergeschlagen wurde.
Das war eine kleine Bewegung.
Ja. Genau, ja. Das war der letzte Versuch. Ne? Ansonsten, wenn ich mich irre, sagt einfach. Ne? Aber das ist ja, also die Armee im Iran hat eine andere Tradition wie zum Beispiel die türkische Armee. Ne? Die Armee im Iran, ein einziges Mal hat Armee einen erfolgreichen Putsch gehabt und das war ja unter der, also eigentlich die Leistung von CIA und Intelligence Service von Großbritannien und nicht die Leistung von Armee im Iran. Aber gegen Mossadegh, genau, gegen Mossadegh 1953, aber ansonsten ist die Armee von Iran keine unabhängige Kraft sozusagen, keine politische Frage. Das sind, die Revolutionswächter jetzt. Ne? Die Revolutionswächter sind auch eine politische Kraft, aber nicht die Armee. Deine zweite Frage habe ich jetzt.
Ja, die Zeit, dann noch die
Frage. Gut. Ja, also soweit ich mitbekomme, ja, ja. Also für solche Aufstände sind dann eher Basij-Milizen und Revolutionswächter zuständig. Also Lebas Shahsiya heißt zivil gekleidete Leute. Also das sind ja Basij-Milizen in großen Teil. Für solche Aufstände brauchst du dann wirklich Leute, die, ne, die hundertprozentig vertrauenswürdig sind, aus der Sicht des Regimes, meine ich. Und da sind die Polizeibeamten nicht so ganz geeignet. Ne? Insofern nehmen sie die Besten sozusagen, die wie sagt man das, also die echten Knechten von sich, ne? von unter sich. Ja, ja, zum Beispiel Hisbollah zum Beispiel. Ja.
Ich würde gerne, also die Zeit ist weit fortgeschritten. Wir diskutieren schon länger als eigentlich gedacht. Es gibt auch ein paar Auflösungstendenzen jetzt. Ja. Von daher, also ich habe hier jetzt auch noch 35 Fragen stehen. Ich würde gerne eine abschließende Frage noch stellen, nämlich an die iranischen Leute hier in Deutschland. Ein Deutscher, ja, ja, das hängt damit auch zusammen, genau. Nämlich die eine Frage, die ist vielleicht schlechter für die deutschen Leute in Deutschland, ist eine kurze Vorstellung davon, wie überhaupt die Beziehungen zu der Bewegung im Iran unter diesen Bedingungen aussehen oder nicht aussehen. Und daran anknüpfend die Frage, wie ist die Bewegung hier in Deutschland organisiert oder nicht organisiert? Und wie kann es dabei gelingen, ich sag mal, zusammen irgendwelche Perspektiven zu entwickeln, die über ein bloßes, wir treffen uns jetzt auf dieser Veranstaltung, aber vielleicht als Ausgangspunkt, oder aber ihr ruft zu einer Kundgebung am 10. Februar auf. Ja, und jeden Samstag. Ja, ja, gut, oder jeden Samstag, ne? Also da würde ich sagen, das sind so die Dinger, die sich dann irgendwann auch totlaufen. Aber meine Frage geht eher dahin, also gibt es irgendeine Vorstellung davon, mehr miteinander anzufangen oder so? Also,
ja, fangen wir an. Also, die Gegenfrage ist, was machen die deutschen Genossinnen, Genossen, also dann auch, naja, in Verbindung mit der Studentenbewegung, was auch die Iraner schon gut mitgearbeitet haben, ja. Jetzt die, wie wollen sie also mitarbeiten, mit uns arbeiten?
Das ist eine gute Frage. Also deshalb haben wir jetzt auch diese Veranstaltung gemacht. Das war ja meine Ausgangsfrage. Und das ist natürlich, also ich sag mal, das Problem ist, dass der Diskurs eher auf der Ebene von persönlichen Beziehungen eine ganze Zeit jetzt lief oder halt auch nicht lief, aber bislang nicht darüber hinausgekommen ist. Und die Frage, die sich für mich stellt, ist, oder jetzt für mich nicht individuell, sondern als politisch Organisierter stellt, ne? Wo ist der Raum, wo man zusammenkommen kann? Also wo sind die Strukturen, die miteinander in die Diskussion kommen können, um über dieses Moment individueller Debatten hinauszukommen?
Die haben sich ja verantwortlich von dieser dass wir mit Teilen irgendwie unsere irgendwie Wege zu finden, diese die Kommunikation weiter machen.
Also in Hannover sind wir, also die iranischen Linksdemokraten und Sozialisten in Hannover sind sehr gut organisiert. Beispielhaft, ich meine, schade an sich, insgesamt betrachtet, die iranische Opposition ist total, wie sagt man,
zersplittert
und man redet viel miteinander, viel redet man viel, aber tut man wenig miteinander und denke ich auch, aber vielleicht braucht man weitere Prozesse, dass es die iranische Opposition irgendwie oder iranische Linksdemokraten und Sozialisten zusammenkommen und irgendwie auch unter sich versuchen, auch mehr koordiniert zusammenarbeiten. Ich finde diese Vorrichtung auch ganz gut, dass man auch unter uns deutsche Linke und nicht nur deutsche Linke und Iraner, sondern deutsche Linke und alle Migranten und Flüchtlingsgruppen, auch dass wir langsam versuchen, diese seitdem wir unter dieser Parole Internationalismus, viel mehr internationale Solidarität auch an konkrete Themen auch zusammenarbeiten. Weil momentan haben wir diese Thema Kurdistan, dann haben wir Thema Syrien, dann haben wir Thema Irak, dann haben wir auch Thema Deutschland. Hier diese ganze Schweinerei, das hier irgendwie passiert. Man sagt irgendwie nur im letzten Jahr, über 4,5 Milliarden Waffen durch deutsche Regierung weltweit verkauft worden sind. Und sieht man überhaupt von dieser Friedenbewegung, dieser Antikriegbewegung in Deutschland, überhaupt nicht, obwohl eigentlich ein riesiges Potenzial da ist. Und die Frage ist zum Beispiel, wie kann man eigentlich versuchen, langsam auch zusammenarbeiten, weil an sich diese, sagen wir, Friedenbewegung und Antikriegbewegung irgendwie an sich kommen nicht zusammen, sondern auch müssen da diese Aktivisten, Aktivistinnen auch versuchen, intensives Zusammenarbeiten und gemeinsame Schritte unternehmen. Und dann kann man sagen, okay, auf dieser Ebene können wir sowohl, haben wir viele Möglichkeiten zusammen unterhalten, aber auch gleichzeitig gemeinsame Aktionen, sowohl Themen in Deutschland, Themen in Syrien, Irak, Iran und weiter Türkei. Momentan Türkei, viele türkische Genossen auch sind irgendwie in Hannover, die auch wiederum um sich, unter sich sind, aber irgendwie auch nicht rauskommen für alle andere Gruppierungen. Und da denke ich, das sind so Themen, die man einfach auch gemeinsam darüber sowohl unterhalten kann, aber auch gleichzeitig auch gemeinsam arbeiten.
Gut, ich finde ein hervorragendes Schlusswort, was große Aufgaben, was uns vor große Aufgaben stellt, aber warum sollten wir es auch kleiner machen? Es geht schließlich auch um viel oder um alles.
Vom 10.2.
Die Protestaktion, ja. Ich habe jetzt nur Protestaktion in der City aufgeschrieben, am Hauptbahnhof.
Am Hauptbahnhof, ne?
Am 10. um 13 bis 15 Uhr am Hauptbahnhof.
Vor dem Bahnhof.
Vor dem Bahnhof.
Gegenüber vom Bahnhof.
Ja, ja, ja. Da.
Auf dem Bahnhof ist
er. Ja, ja, genau. Ja.
Aber wir müssen uns besser
ersetzen. Ja. Ja, sehr schön. Ich danke dir.
Danke auch.
Ich danke euch.
Ja, danke.